Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Drei Frauen, drei Städte und eine Rockmusikerkarriere in den 70er Jahren. Davon erzählt der schwedische Schriftsteller Aris Fioretos in seinem neuen Roman Die dünnen Götter. Wer und was ihn dazu inspiriert hat, darüber sprechen wir gleich. Ein amerikanischer Rockstar der 70er Jahre schreibt Jahrzehnte später sein Leben auf ein ganz persönlicher und ungeschönter Bericht, gerichtet an die eigene Tochter, die ihren Vater noch nie kennengelernt hat. Geschrieben hat diese Autobiografie aber kein Mick Jagger oder Bruce Springsteen, sondern der schwedische Schriftsteller Aris Fioretos. Er ist Autor verschiedener Romane, mehrsprachiger Übersetzer, Literaturwissenschaftler und er erzählt nun in seinem neuen Roman die Geschichte von Tim Mittler. Die dünnen Götter heißt das Buch auf Deutsch. Gestern war die Buchpremiere in der Akademie der Künste hier in Berlin und deshalb ist Aris Fioretos jetzt bei mir hier im Studio. Hallo, herzlich willkommen, Herr Fioretos.
Ich grüße, danke schön.
Ich habe gedacht, wenn wir über einen Rockstar sprechen und Musik in Ihrem Roman, dann sollten wir auch erstmal kurz reinhören, wovon dieses Buch eigentlich vielleicht auch handelt. Das war die Band Television, Aris Fioretos. Was ist das für ein Song? Was für eine Bedeutung hat er für diesen Roman?
Das ist die Nationalhymne des Romans, Venus. Das die zweite Spur auf dem ersten Album von Television, Marky Moon. Und da findet sich unter anderem auch das Motto fürs Buch dann liefert. Und wo über die Dünnheit zwischen Knochen und Haut gesprochen wird. Das Buch ist ja, Sie haben es ja schon erwähnt, so etwas wie ein Lebensbericht eines alternden Rockstars, der im fortgeschrittenen Alter von 66 eben 20 Briefe an seine unbekannte Tochter schreibt. Und ich wollte damit auch ein wenig für mich selber erkundigen, wie wird man als Künstler eigentlich alt? Vor allem dann auch in einer Branche, in einer Kulturäußerung, die praktisch nur die Jugend feiert. Wie kann man da mit einer gewissen Art von Selbstwürde und Erhaltbarkeit dann altern, seine Neugier, seine Verletzlichkeit nicht verlieren? Darum geht es im Buch.
Aber schauen wir uns erstmal den Helden an. Das ist ja, der hat ja einiges gemeinsam mit dem Sänger tatsächlich auch von Television. Beide sind in Delaware aufgewachsen, an der Ostküste der USA. Es gibt auch einen Zwillingsbruder. War der also auch tatsächlich das Vorbild für diesen Erzähler?
Die Inspiration, würde ich sagen. Es ist ja kein biografischer Roman. Es ist auch kein historischer Roman. Ich habe vielleicht 2-3% aus seiner Vita genommen und dann die in eine Person verteilt, die eigentlich hauptsächlich natürlich aus Fiktion besteht. Aber in der Tat, Tom Verlaine oder Tom Miller, wie er getauft wurde, ist 1949 in Delaware geboren und hatte in der Tat auch einen Zwillingbruder. Ich habe selber keinen Zwillingbruder, aber die Idee, dass es jemanden gibt in einem Leben, mit dem man fast per Funk oder medial irgendwie in Verbindung sich befindet, die ist immer reizend für mich gewesen. Und ich wollte auch ausloten, wie versteht man sich sozusagen ohne Worte mit einem anderen Menschen. In diesem Falle ist es ein Bruder, was auch der Fall war im Leben von Tom Verlaine, der leider vor 1,5 Jahren gestorben ist. Gab es auch einen Bruder, der von einer Überdosis dann 84 gestorben ist. Und er ist in meinem Buch praktisch das Gegenteil des Erzählers und des Helden des Buches. Er ist draufgängerisch, sehr Ausleben und Erleben interessiert, währenddessen meine Hauptfigur eher introvert ist, das Pendant dazu.
Und dem geht es ja auch gar nicht eigentlich um dieses klischeehafte, ich will mich ausleben als Rockstar, Sex and Drugs and Rock'n'Roll, sondern der sucht ja tatsächlich, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, sowas wie Erleuchtung oder wie würden Sie das beschreiben?
So würde ich das sehen. Danke, dass Sie das bemerkt haben. In der Tat, ich wollte wirklich vermeiden, ein Buch über die Rockkultur schreiben, wo es vor allem um Rausch geht. Ich möchte wahrlich auch nicht verneinen, dass es so etwas gibt. Die Ekstase ist ein Bestandteil, ein wichtiger Bestandteil der Rockmusik. Die Ausdehnung in die Horizontale, die fast dionysische Praxis des Auslebens, das gehört zur Rockmusik. Aber es gibt auch die Vertikale, das Apollinische, wenn man so will, wo man versucht, eine Verbindung zu den vielleicht Göttern oben, aber auch zu den eher ktonischen Göttern unten zu erzeugen versucht und mit Hilfe von Musik. Und ich glaube, wenn man das in Literatur übersetzt, wäre das Erstere, das Ausleben, das Horizontale eher mit der Handlung verbunden, diese Vorwärtsbewegung, währenddessen die Vertikale so etwas wie das Innehalten ist, der Versuch sozusagen Zeit in sich selber, also innerlich auszudehnen. Und mein Held versucht, diese beiden Praxen dann in Musik umzusetzen.
Und da haben wir noch so ein kleines Musikstückchen, weil er findet er eigentlich erst relativ spät zur Musik, aber dann hat er doch so eine Art Erweckungserlebnis. Es war eine Platte, die im Zimmer seines Bruders läuft. Was ist das für ein Song, Aris Fioretus? Was löst er aus, vor allem in Ihrem Erzähler?
Das Lied heißt Fire Engine, The 13th Floor Elevators, ein berühmtes Gesang aus den 60er Jahren, wo es um das Löschen eines Feuers und vielleicht auch die Unfähigkeit, dieses Feuers auszulöschen, geht. Und wenn man so will, ist das übertragen jetzt auf den Roman. Die Idee, wie hütig dieses Feuerchen, das notwendig ist, um Kunst zu machen, über die Jahre hinweg. Die Rockmusik hat jetzt inzwischen 60, 70 Jahren auf dem Buckel. Und in manchen Fällen, finde ich, sind die Vertreter, die älter geworden sind, nicht unbedingt so spannend, an ihnen fehlt vielleicht auch eine gewisse Neugier, sie wiederholen sich. Und mein Held versucht eigentlich das Gegenteil zu machen, sich immer neu zu entwickeln, sich zu verändern und mit dieser Neugier dann weiter verletzlich zu bleiben. Das ist kein einfaches Unternehmen und er lernt dann auch sehr viel später als vielleicht erwünscht, dass man alles, was im Leben passiert, nicht der Kunst unterordnen kann. Es gibt drei Liebesgeschichten und mit der dritten Frau dann im Buch fällt der Groschen dann dahin, wo er hin sollte und er versucht, sein Leben umzukrempeln. Also eigentlich praktisch das zu tun, was pathetisch gesprochen Rilke schon vor 100 Jahren sagte, du musst dein Leben ändern.
Aber Sie zeigen ja auch gerade am Anfang seiner Karriere, was für ein armseliges Leben das oft ist, wie viel Dreck da in den Wohnungen ist und wie verloren diese jungen Leute da auf der Suche nach etwas sind. Wie haben Sie da recherchiert und sich in diese Zeit reingebeamt?
Ich bin ja etwas jünger als der Held, genau genommen 11 Jahre, aber ich habe schon auch die 70er Jahre einigermaßen bewusst miterlebt. Und in Amerika, ich habe ja auch New York zum ersten Mal 78 besucht, in den 70er Jahren gerade herrschte eigentlich Depression, Ölkrise, Vietnamkrieg ging nicht so, wer wollte. Das war für künstlerisch interessierten Leute eigentlich ein Paradies. So viel wurde von denen nicht erwartet und man konnte auch mit wenigen Dollar in der Tasche um die Runden kommen. Es war auch, und das ist vor allem, finde ich, spannend, eine Zeit, wo man versucht hatte, und da ist vielleicht der größte Beispiel, der berühmteste Beispiel, Patti Smith, die Zeit, wo man Lyrik, Poesie mit Rock verbinden versuchte.
Erik Held schreibt ja auch am Anfang, er veröffentlicht sogar ein Band mit Lyrik.
Genau, mit einer Frau, die vielleicht ähnliche Züge wie die von Patti Smith trägt. Und das ist in der Tat eine Kultur, ein Biotop, ein Soziotop, woraus sehr viel Gutes entstanden ist.
Und musikalisch ist das ja noch immer so eine Sehnsuchtszeit auch, oder? Da ist ja vieles eigentlich, finde ich, schon auch unerreicht, was da so produziert worden ist.
Ich bin ganz Ihrer Meinung.
Haben Sie denn da viel so Musik gehört bei der Arbeit?
Ja, ich bin ja, als junger Mensch war ich mit meinem besten Freund damals der erste Punker meiner Heimatstadt.
Und wirklich?
Ja.
So elegant, wie Sie heute gekleidet sind, kann man sich das schwer vorstellen.
Ja. Und das war wirklich so Erweckungserlebnisse, die ich damals hatte. Das glaube ich, ist bei vielen anderen ähnlich. Die Musik führt dann zu weiteren Entdeckungen. Und in meinem Falle war es in der Tat die erste Single von Television, die im Herbst 75 im schwedischen Rundfunk ausgestrahlt wurde. Little Johnny Jewel hieß die Single. Und die machte das Fabelhafte und Unerhörte. Der Gesang lief auf der zweiten Seite weiter. Ich meine, das tut man eigentlich nicht, wenn man kommerziellen Erfolg haben möchte. Und da fiel mir ein, also Musik kann so viel sein und vielleicht umgesetzt auch Literatur kann so viel sein, was ich noch nicht kenne, aber was ich sehr gern erforschen möchte.
Und Sie scheinen ja eh Spaß am Erforschen anderer Welten zu haben, denn ich dachte wieder, weil ich habe hier sehr oft Romane, die autofiktional sind und das ist ein Riesenthema, das scheint Sie ja gar nicht zu interessieren. Sie schreiben aus der Sicht schwangerer Frauen, jetzt haben Sie sich in einen Rockstar hineinversetzt, den man vielleicht gern gewesen wäre als Jugendlicher, aber das sind Sie ja nun mal nicht. Was reizt Sie daran, so wirklich jemand anderer sein zu wollen?
Ja, das Selbsterlebt in meinen Büchern ist kein Rollator, sondern eine Trampoline. Ich will aus der Haut heraus. Warum das so ist, wer weiß. Ich meine, Pathologien muss man nicht immer kennen. man kann sie produktiv umsetzen. Aber ich glaube, es geht mir darum, das Andersartige zu erfahren. Mich reizt es zu lernen, wie andere Welten aussehen, wie Beobachtungen, andere Gefühle, die ich selber nicht gemacht habe, Erfahrungen, die ich nicht gemacht habe, aussehen könnten. Ich lerne sehr viel mehr über die Welt dadurch. Manche würden das vielleicht Cultural Appropriation nennen. Ich wage zu bezweifeln, dass es darum geht. Es geht um das, wofür Kunst praktisch immer steht, eine Art von Empathie. Man wiegelt sich hinein in andere Leben und versucht, die Welt dadurch auszuloten.
Und konnten Sie denn Ihre Leitfrage, wie ist es, alt zu werden als Künstler, irgendwie beantworten?
Vielleicht. Das Buch endet ja, glaube ich, verhoffnungsvoll, aber nicht unbedingt so, wie man es sich vielleicht wünschen würde. Und so ist es, glaube ich, auch bei der Antwort auf Ihre Frage.
Aris Fioretos, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und dass Sie hier waren. Dankeschön.
Danke auch.
Und der Roman Die dünnen Götter ist beim Hansa Verlag erschienen, aus dem Schwedischen übersetzt hat das Buch Paul Berf. Es hat 528 Seiten und kostet 34 Euro. Wenn ein Debütroman in 11 Sprachen übersetzt wird, ist das schon ein ziemlicher Erfolg. Und warum die schlechte Gewohnheit so gut ankommt, das können wir auch jetzt erfahren, denn das Buch gibt es jetzt auch in Deutsch. Geschrieben hat den Roman die 46-jährige Spanierin Alana Esportero. Sie ist Mediavistin, Buchhändlerin und erzählt in dem Buch von einem Mädchen, das in einem Arbeiterviertel von Madrid im Körper eines Jungen aufwächst. Wie viel das mit ihren eigenen Erfahrungen als Transfrau zu tun hat, darüber hat Viktoria Eglau am Rande der Leipziger Buchmesse mit Alana Portero gesprochen.
In este momento la protagonista del libro.
Alana Esportero sitzt auf der Bühne des Leipziger Kulturzentrums NATO und spricht über ihren Roman. Die Stuhlreihen des kleinen Saals sind gut besetzt. Die Spanierin trägt ein schwarzes Kleid und hat dunkelroten Lippenstift aufgelegt. Ihre welligen braunen Haare sind kinnlang.
La novela hay dos mundos muy diferenciados, uno es el del día y otro es el de la noche.
In meinem Roman gibt es zwei sehr unterschiedliche Welten, den Tag und die Nacht, erzählt die Schriftstellerin dem Publikum. Am Tag versteckt Alex, die Ich-Erzählerin des Buchs, ihre wahre Geschlechtsidentität. Im Körper eines Jungen geboren, schminkt sie sich heimlich im Badezimmer oder tanzt zur Musik von Madonna, wenn die Eltern nicht zu Hause sind. Als Alex älter wird, spielt sie tagsüber den raubeinigen Jungen, wie es von ihrem Umfeld erwartet wird. Lebendig und wahrhaftig aber fühlt sie sich erst nach Einbruch der Dunkelheit, wenn sie in das Madrider Nachtleben eintaucht und in Frauenkleidern ihre weibliche Identität und ihre Sexualität erkundet.
Mein Buch ist ein klassischer Coming-of-Age-Roman, aber mit anderen Koordinaten, als das gewöhnlich der Fall ist. Er spielt im Milieu der Arbeiterklasse, auf der Straße, in einem weiblichen und in einem Trans-Universum.
Sagt Alana S. Portero, als wir uns zum Interview treffen. Sie ist freundlich, zurückhaltend und wirkt etwas überwältigt vom großen Erfolg ihres Debütromans. Die naheliegende Vermutung, dass die schlechte Gewohnheit eine Autofiktion ist, weist sie entschieden zurück, auch wenn es in dem Roman Elemente aus ihrem eigenen Leben gebe.
In el barrio.
Das Viertel St. Blas, in dem die Protagonistin aufwächst, da komme ich auch her. Und natürlich die Tatsache, dass sie wie ich eine Transfrau ist, obwohl meine Erfahrung anders ist als ihre. Diese paar Bezugspunkte brauchte ich als Grundlage für eine gute Fiktion. Aber der Roman hat viel weniger mit mir persönlich zu tun, als es scheint.
Im ärmlichen Viertel San Blas am Rande Madrids mussten die Bewohner in den 1980er Jahren hart als Fabrikarbeiter oder Putzfrauen schuften. Alana S. Portero schreibt über Nachbarinnen, die von ihren Männern verprügelt werden, über heroinabhängige Jugendliche und über die teils unterschwellige, teils brutal zutage tretende Homophobie. Die raue Wirklichkeit wird zunächst aus der Perspektive des klugen und sensiblen Kindes erzählt, das genau beobachtet und viel versteht.
Indem ich all dies durch das Prisma der Kindheit betrachtete, konnte ich eine Art Magie hinzufügen und auf Märchen und Mythologie zurückgreifen und dadurch zwar nicht die Situation selbst, aber den Blick darauf mildern. Ich war besessen davon, die Härte der Dinge zu erzählen, aber mit Poesie und Schönheit. Ich denke, dass sich aus Dunkelheit und Schmerz viel Schönheit extrahieren lässt.
Alana S. Portero erzählt, dass sie seit ihrer frühen Kindheit Mythen und Märchen liest und es für sie ganz normal war, ihren Roman mit diversen Fabelwesen zu bevölkern. Etwa beschreibt sich die Erzählerin als geflügelte Nymphe, wenn sie in der Madrider Nacht unterwegs ist, und die Männer, denen sie sich hingibt, als Drachen. Die schlechte Gewohnheit ist ein Roman voller Zärtlichkeit, mit einem warmherzigen Blick vor allem auf die weiblichen Figuren, aber auch auf Alex' ersten Freund, auf ihren Vater und ihren Bruder. Denn die Protagonistin wächst in einer liebevollen, beschützenden Familie auf. Dennoch erlebt sie ihre Transition als langes Drama, voller Einsamkeit, Trauer, Tränen und Angst.
Für sie ist ihr Transsein lange Zeit wie ein Fluch, etwas, das sie verstecken muss, für das sie sich schämt. Auf der anderen Seite besitzt sie Klarheit, sie zweifelt nicht daran, wer sie ist. Die Zweifel kommen aus der Welt, die sie umgibt. Das Mädchen hat sehr viel Angst. Diese Angst und die Hoffnung begleiten ihren Weg, aber am Ende bricht sich die Hoffnung Bahn.
Die schlechte Gewohnheit ist berührend und hat auch leichte und humorvolle Momente. Lesenswert für alle, die verstehen wollen, was es für die Seele eines Menschen bedeutet, im falschen Körper geboren worden zu sein. Aber Alana S. Porteros Debüt ist mehr als ein Transroman. Es ist eine universelle Geschichte über die schwierige Suche nach sich selbst und über den Mut, den es braucht, um sich so zu zeigen, wie man wirklich ist.
Und der Roman Die schlechte Gewohnheit von Alana S. Portero ist beim Klasen Verlag erschienen. Übersetzt aus dem Spanischen hat das Buch Christiane Quandt. Es hat 240 Seiten und kostet 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Enrique Villamatas, Jahrgang 1948, ist einer der bedeutenden spanischen Schriftsteller der Gegenwart. Er ist mit zahlreichen wichtigen Preisen dekoriert und er hat offenbar ein Faible für literarische Vexierspiele. Ob das bei seinem jetzt auf Deutsch erschienenen Roman Montevideo auch so ist, das weiß Marco Martin, der hat das Buch schon gelesen. Es gibt ja so einige Schriftsteller, bei denen die Kritiker sagen, sie würden immer dasselbe Buch schreiben. Das hat Enrique Villamatas auch schon zu hören bekommen. Stimmen Sie dem zu?
Ja, natürlich stimme ich dem zu. Es ist immer das gleiche Buch, aber die Variationen sind immer so gescheit und so gewitzt und so lesbar, dass auch die neueste Variation des ewig gleichen Buchs immer lesbar ist. Also Sie hatten das schon angesprochen, es sind Vexierspiele. Der Protagonist ist immer ein Schriftsteller, namenlos bleibend, der durch die Welt treibt mit Büchern, mit Imaginationen,
jetzt komme ich kurz ins
Stottern, im Gepäck, mit Assoziationen. Er identifiziert sich dann mit Romangestalten, die dann auf ihn zutreten. Ich will es nicht verschweigen, es gibt dann auch einige Kritiker, die ihn etwas maliziös einen Dünndruck Borges genannt haben. Aber so weit würde ich nicht gehen. Es ist eine lesbare und gleichzeitig auf den Subtexten und Meta-Ebenen herumtänzelnde Literatur und eigentlich immer ein Leservergnügen.
Aber der neue Roman, also der jetzt in deutscher Übersetzung erschienen ist, der klingt ja eher fast, könnte auch ein Reisebericht sein, Montevideo, oder was ist das?
Ja, sein Montevideo ist im Grunde genommen ein Montevideo in Anführungszeichen. Es ist eine Erzählung von Julio Cortázar, die in Montevideo spielt. Es gibt eine verdeckte Tür in einem Hotelzimmer, hinter der sich Mysteriöses begibt. Und nun hat der Protagonist die Lust und den Wunsch, dieser Tür wieder ansichtig zu werden. Dieses Hotel gab es tatsächlich, heißt Cervantes, hat mittlerweile den Namen geändert und nun ist er auf der Suche dieser Tür. Man fragt sich natürlich schon, wovon lebt dieser Mann? Und lebt er von Lust und Liebe und Poesie und Assoziationsreichtum, mal eben nach Montevideo chatten? Aber diese etwas, ich würde sagen, soziologisch etwas schnöselige Frage verabsentiert sich dann in ihrer Bedeutung, weil wir tauchen ein in seinen Kosmos und er ist natürlich voller Literaturgötter und Göttinnen. Es geht natürlich auch nicht für ihn nach Montevideo zu reisen, ohne sich der uruguayischen Literatur zu nähern, der großen Dichterin Idea Vilenio oder Juan Carlos Onetti. Und wir tauchen ein in ein Buchlabyrinth.
Und wer taucht denn da noch so alles auf aus diesem Literatur-Olymp? Und vor allem, weshalb machen die das überhaupt? Wo kommen die her?
Wo kommen die her? Die Leute kommen aus der Weltliteratur. Also es sind dann auch Björk Casares, der Freund von Borges. Und es ist kein Name-Dropping. Der Autor ist jetzt kein bildungshubender Studiosusreisender, der jetzt die Welt darüber aufklären will, wie viel er gelesen hat. Er hat wirklich diese Freude daran, in eine Stadt einzutauchen und die Stadt lesbar werden zu lassen anhand der Lektüre-Erinnerungen, die er hat. Und es ist wirklich sinnlich, es ist keine Prosa, wo dann irgendwie unsichtbare Fußnoten dauernd vor dem Leser hin und her zucken würden, sondern ist eine fluide, elegante Schreibweise. Ob sie jetzt existenziell in die Tiefe geht, ist dann eine Frage, die ich, sagen wir mal so, mit einem ambivalenten Schweigen beantworten würde. Das kann jeder für sich selbst aussuchen. Es ist allerdings auch kein Kokettieren mit angeblichen metaphysischen Tiefen. Also der Autor hat nichts Verschmocktes an sich.
Und findet er denn dann auch noch dieses Hotelzimmer, von dem die Rede war?
Ja, er findet das Hotelzimmer. Er surft dann im Internet. Also der Bildungsbürger ist sich nicht zu schade, im Internet zu surfen. Und merkt dann, dass dieses Hotel Cervantes den Namen geändert hat. Es ist jetzt ein stylisches Boutique-Hotel. Es gibt sogar, und ich habe das auch nochmal nachgegoogelt, und das stimmt sogar, es gibt da sogar TripAdvisor-Kommentare. Und dieses Zimmer existiert und es existiert gleichzeitig nicht. Und er mietet sich in eben diesem Zimmer ein und wundert sich, dass die versteckte Tür nicht da ist. Und irgendwann ist sie dann doch da. Und dann gibt es eben so eine Passage, um einen kleinen Eindruck zu geben von seinem Stil. Aber gestern stand die Tür halb offen, sagte ich, und ich habe sie passiert. Aber eine Tür, die nirgendwo hinführt, kann nicht halb offen stehen, entschied der Empfangschef mit bewundernswerter Bestimmtheit. Und davon lässt er sich natürlich nicht ins Boxhorn treiben, sondern hat schon die nächste rettende Assoziation vor sich. Und das sind die Mikrogramme von Robert Walser. Und in einem dieser Mikrogramme gibt es die schöne Formulierung, das eigentliche Zimmer. Und das eigentliche Zimmer ist dann immer jenes, was wir in der Vorstellungswelt haben.
Also Marco Martin klingt begeistert von diesem Roman Montevideo, geschrieben hat ihn Enrique Villa-Matas. Aus dem Spanischen übersetzt hat das Buch Petra Strien-Burmer. Erschienen ist es beim Wallstein Verlag für 25 Euro. Die deutschsprachige Literatur hat es ja auf dem englischsprachigen Buchmarkt nicht ganz so leicht. Außer Günter Grass, die Blechtrommel und Daniel Kehlmanns, die Vermessung der Welt, gab es lange Zeit kaum mal internationale Bestseller. Und da ist es doch umso erfreulicher, dass jetzt Jenny Erpenbeck mit ihrem Roman Kairos auf der Shortlist des International Booker Prize steht. Sie hat ja schon 2015 ihn mal bekommen für The End of Days, die Übersetzung ihres Romans Aller Tage Abend durch Susan Bernowski, übrigens als einzige deutschsprachige Autorin neben W.G. Sebald. 5-mal war Jenny Erpenbeck schon nominiert und sie gilt überhaupt im englischsprachigen Raum als wichtigste deutsche Schriftstellerin. Ob sie sich auch in diesem Jahr wieder durchsetzen kann bei den 6 weltbesten Romanen, das wird am 21. Mai bekannt gegeben in der Londoner Tate Modern. Und wir schauen dann ganz sicher sehr gespannt hin, wie das wohl ausgeht. Im Sommer vor 2 Jahren haben Regina Schwan und Julia Kortenjan es gewagt und in eher schwierigen Post-Corona-Zeiten eine Buchhandlung übernommen. Die Buchhandlung Kapitel 2, wie sie seitdem heißt, in Recklinghausen. Und mit Julia Kortenjan bin ich jetzt verbunden. Hallo, schön, Sie zu sprechen. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Sie sind ja auch online so richtig durchgestartet, also auch in den sozialen Medien präsent. Da hat man da eher Glück, auch mal jüngere Leser zu kriegen. Hat sich das bewährt?
Ja, tatsächlich. Also das ist auf jeden Fall ein Weg zur jungen Leserschaft. Da wünschen wir uns durchaus auch noch ein paar mehr Kundinnen und Kunden, aber Instagram und auch der Webshop und jetzt der Kulturpass, bei dem wir mitmachen, da freuen wir uns, wenn junge Leute den Weg zu uns in den Laden finden.
Und haben Sie denn auch für uns was ausgesucht, was eher die Jüngeren anspricht von Ihren 3 Titeln?
Auf jeden Fall, also vor allen Dingen wahrscheinlich das 2., aber auch das 1., was ich jetzt vorstellen möchte, kann ich mir vorstellen, ist auch für junge Leute interessant, weil es so spannend ist und vielschichtig.
Na, dann gehen wir es doch der Reihe nach durch. Das 1., was Sie gerade sagten, ist Mein Name ist Estela von Alia Trabucco, eine chilenische Autorin. Was gefällt Ihnen daran so gut an dem Buch?
Also sie erzählt eine spannende, beklemmende und psychologisch ausgefeilte Geschichte. Es geht um Estella, das ist eine Frau, die viele Jahre als Haushälterin für eine reiche Familie in Santiago de Chile gearbeitet hat und die jetzt zu Beginn des Romans in einem Vernehmungsraum zu sitzen scheint. Sie muss nämlich eine Aussage zu Protokoll geben, weil das Mädchen der Familie, die 7-jährige Julia, tot ist. Und sie muss jetzt aussagen, und diese Aussage ist das, was wir als Leser in den Händen halten, also der Roman. Und sie geht weit zurück und erzählt eben von der Zeit in dieser Familie, wo sie vor 7 Jahren angefangen hat zu arbeiten. Sie wurde als Haushälterin eingestellt, hat für jeden Wochentag eine Schürze bekommen. Die hat sie in den Schrank gehängt in ihrem Zimmer, direkt neben der Küche hinter einer Milchglasscheibe. Also diese äußeren Faktoren machen schon ihre Stellung in dem Haus ziemlich klar. Und sie soll sich eben um alles kümmern, was im Haus anfällt, weil der Mann Arzt ist und außer Haus die Frau als Rechtsanwältin arbeitet und sich eben auch jemand um das kleine Mädchen kümmern muss. Und dies fällt dann Estella zu. Und ja, mit der Zeit lernt sie die Familie immer besser kennen. Sie kriegt die Zwistigkeiten der Eltern mit. Sie bekommt mit, dass die Frau jeden Abend vor dem Schlafengehen eine Pille braucht, um einschlafen zu können und morgens dann die entgegengesetzte, um wieder in den Tag zu finden. Und sie bleibt aber natürlich immer so eine Randfigur. Und diese Fürsorge um das Mädchen Julia ist auch durchaus anstrengend, denn das ist ein ganz eigenwilliges, störrisches Kind, das von seinen Eltern massiv unter Druck gesetzt wird um in der Gesellschaft später bestehen zu können. Da scheinen dieser Vater und die Mutter wahnsinnige Angst davor zu haben, dass da was nicht klappen könnte. Mhm. Ja, und in dem Buch geht es dann eben um die Aufklärung des Falls. Man will die ganze Zeit wissen, was ist denn passiert? Da lässt uns die Autorin lange zappeln.
Das dürfen wir uns natürlich auch nicht erzählen.
Nein, ja. Nein. Und es geht natürlich auch um diese psychologische Darstellung. Wie ist das, bei Herrschaften zu Hause zu sein, aber eben eigentlich nur geduldet zu sein und nur da zu sein, weil man für Arbeit, die man macht, bezahlt wird. Also ein wahnsinnig spannender Roman.
Also ein Tipp. Mein Name ist Estela von Alia Trabuco, übersetzt von Benjamin Loy. Und dann haben Sie ein Buch von einer belgischen Schriftstellerin ausgesucht, Lise Spitt, Der ehrliche Finder. Da geht's, habe ich gelesen, um Freundschaft.
Ganz genau. Das ist ein wahnsinnig tolles Buch. Ein kleiner, kurzer Text mit wahnsinniger Kraft. Der spielt in den 90er Jahren in einer belgischen kleinen Stadt. Und hier ist Jimmy zu Hause. Er geht in die dritte Klasse und ist ein Junge, der materiell eigentlich alles hat. Der lebt mit seiner Mutter in einem großen Haus. Aber was er nicht hat, ist ein Freund. Und er ist ein Einzelgänger, er ist so ein bisschen nerdig, sammelt komische Dinge, ist meistens für sich. Und bislang hat das mit den Freundschaften nicht so richtig geklappt. Aber dann kommt ein neuer Mitschüler in seine Klasse, Tristan, der wird neben ihn gesetzt. Der ist vor dem Krieg geflohen, kommt aus dem Kosovo. Ja, und die beiden passen von Anfang an gut zusammen. Jimmy braucht einen Freund, den findet er in Tristan. Und Tristan braucht jemanden, der ihm hilft, in dem fremden Land und mit der Sprache zurechtzukommen. Und wir begleiten die als Leser dann für einen gewissen Zeitraum bis zu dem Tag, an dem Jimmy erstmalig bei der Familie von Tristan übernachten soll. Das ist für ihn was ganz Besonderes. Aber diese Einladung zum Übernachten, die hat einen Grund, denn die Familie hat von der Behörde den Bescheid zur Abschiebung bekommen. Und Tristan und seine Schwester, die haben jetzt einen Plan im Kopf, wie Jimmy ihnen dabei helfen könnte, diese Abschiebung zu umgehen. Und das ist ein Buch, in dem ganz viel steckt, das ganz nah an den Kindern geschrieben ist und in deren Welt, ganz nah an deren Welt ist. Und das hat mich mitten ins Herz getroffen und ist was ganz Besonderes, finde ich.
Der ehrliche Finder heißt das Buch von Lise Spitt. Übersetzt hat es Helga van Beuningen und erschienen ist es beim Fischer Verlag. Und dann haben Sie noch ein richtiges, sage ich mal in Anführungszeichen, Kinderbuch von Andreas Hensken und Hanna Brückner. Ich wäre gern ein Baum, heißt es. Was ist denn so toll daran, ein Baum zu sein?
Ja, das Tolle daran, wenn man ein Baum ist, das ist, dass man fest verwurzelt in der Erde steht und einen nichts umhauen kann. Und davon träumt eben das Mädchen in diesem Buch. Da stellt sich vor, es wäre ein Baum, dann hätte seine Familie ein Zuhause. In den Zweigen könnten Vögel und Mäuse ihre Nester bauen. Man könnte eine Schaukel für die kleine Schwester anbringen und ein Baumhaus für den Bruder. Und als Baum wäre man eben unantastbar, unverrückbar und sicher in der Welt. Und das ist ein ganz poetisches, wunderschön gezeichnetes Bilderbuch. Aber am Ende dieses Buches gibt es einen Bruch, sowohl bildlich als auch sprachlich. Denn das Mädchen und seine Familie, die sind eben keine Bäume, die fest verwurzelt stehen. Denn die müssen weiterziehen und hoffen darauf, dass sie irgendwann einen Platz, eine Heimat finden. Das passt dann zu dem Buch von eben. Die sind nämlich auch, in ihrem Land nicht mehr sicher und nicht zu Hause. Es ist ein ganz besonderes Buch, das ab 4 Jahren empfohlen ist. Aber wie alle tollen Bilderbücher ist das durchaus auch was für Erwachsene.
Ich wäre gern ein Baum, heißt das, von Andreas Hensken und Hanna Brückner und erschienen beim Peter Hammer Verlag. Das waren tolle Empfehlungen mit lauter Cliffhangern, wo man sofort Lust kriegt zu wissen, wie es ausgeht, Julia Kordenjan. Vielen Dank für diese Empfehlungen. Alles Gute für Sie.
Danke, Frau Gerg. Tschüss.
Tschüss.